Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Das war ein über einen langen Zeitraum hinweg geflügelter Werbeslogan, der fast schon zu einer Art stehender Redewendung in unserer Alltagssprache wurde. Und ich frage mich, warum eigentlich? Vielleicht, weil er so flott und so selbstbewusst daherkommt und viel Selbstzufriedenheit und Selbstsicherheit ausstrahlt. Das kommt an und das trifft den Nerv unserer Zeit. Und für Menschen, die immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die fast immer nur die Überholspur benutzen können, mag das auch okay sein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie auf diesem Sender sind. Und ich sage nichts gegen Dynamik und Selbstbewusstsein im Leben, wie das eben zum Ausdruck kam. Doch die ehrliche Frage muss ja erlaubt sein, ob das unsere Lebenswirklichkeit widerspiegelt. Den sogenannten, vielleicht auch manchmal grauen, zumindest ganz normalen Alltag. Und da melde ich so ein paar Zweifel an. Ich will so bleiben, wie ich bin. Wirklich? Millionen Menschen haben ja den 1. März herbeigesehnt, weil sie sich nicht mehr im Spiegel sehen mochten. Und sie mussten sich jetzt unbedingt einen neuen Haarschnitt verpassen lassen. Ganz zu schweigen von den vielen Vorsätzen zum Thema Gewicht, mehr Sport machen oder mehr Kinder loben und so weiter und so weiter. Wir nehmen diese Beispiele mal augenzwinkernd zur Kenntnis. Aber immerhin machen sie ja auch deutlich, dass unser Leben eben nicht nur statisch ist. Keine Sorge. Ich will Ihnen in den nächsten Minuten keine Krise, auch keine Selbstzweifel einreden. Ich will Sie auch nicht in irgendeiner Weise auf die Therapeuten-Couch setzen. Absolut nicht. Es stimmt ja, die Frage, wer wir sind, sie stellt sich uns nicht immer in allen Situationen unseres Lebens. Das muss man ja feststellen. Wenn wir einen Platz im Leben gefunden haben, an dem es uns gut geht, dann ist diese Frage irgendwie beantwortet. Auch wenn wir die Antwort vielleicht gar nicht so unmittelbar in klare Worte fassen können. Wir drücken das wahrscheinlich mit Wohlbefinden aus. Wir sind gut gesettelt, neudeutsch gesprochen. Mein Leben, meine Ansprüche an das Leben und mich selbst, sie sagen mir, alles ist intakt. Ich bin gut drauf. Ganz anders sieht es aber aus, wenn in unserem Leben irgendetwas durcheinander gerät und wir uns plötzlich unsicher oder schwach fühlen oder sogar bedroht. Dann wird die Beantwortung der Frage, wer und was wir sind, existenziell. Das heißt, sie gewinnt an Bedeutung. Sie kann sogar zu einem ganz dominanten Faktor in unserem Leben werden. Durcheinander geraten ist auch das Stichwort. Unser Leben ist seit einem Jahr auf den Kopf gestellt und eine Rückkehr zu einer guten, alten, Vor-Corona-Zeit wird es nicht mehr geben. Auf einen Schlag bricht Gewohntes und Liebgewonnenes weg. Wir sind in Frage gestellt, wir fühlen uns überfordert, gleiten ab in eine psychische Überforderung. Familie, der Partner und die Partnerin machen Dauerstress. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Alles wird herumgedreht. Die Medien bombardieren uns mit vielen krisenhaften Auswirkungen. Das ist die Klimakrise. Sie wird sich in der Bedeutung auf unser Leben zeitverzögert auswirken, aber langwieriger und heftiger werden. Und bei dem globalen Blick sind die individuellen Entwicklungen, also der Blick in den privaten Bereich, noch gar nicht mitbedacht, obwohl gerade sie einen massiven Einfluss auf unser Leben nehmen. Fazit: Das Leben muss neu sortiert werden. Wer bin ich? Und könnte ich auch ganz anders sein? Für mich als Christ ist das eine besonders spannende Frage, denn das braucht ja auch den ehrlichen Blick auf mich selbst. Immer verbunden mit der Möglichkeit der Veränderung. Und wer bitteschön soll das machen und was genau spielt sich denn dabei ab? Ich erlebe meinen Glauben an Gott ich persönlich als eine lebenswichtige Beziehung. Eine Beziehung, aus der sich tragende Hilfen für mein Leben ergeben. Das sage ich jetzt nicht als Pastor, weil ich es vom Berufsbild her sagen muss. Das ist so. Das ist eine persönliche Beziehung mit dem Göttlichen. Und ich drücke das mal bewusst so aufgedonnert aus und lasse das auch mal bewusst so stehen. Mein Leben ist mehr als das, was ich vordergründig wahrnehmen kann. Und diese Beziehung, sie gestaltet sich durch das Wort Gottes. Ich bin verbunden mit Gott. Das Wort Gottes, die Bibel, aus der möchte ich jetzt einen Abschnitt lesen, aus dem Neuen Testament. Lassen Sie sich mit hineinnehmen in einen interessanten Abschnitt. Das sind sehr gewichtige Fragen, die dort auftauchen. Vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber wir werden das feststellen. Und wir wollen diesen Fragen nachspüren und uns durch das Wort Gottes Antworten schenken lassen. Antworten, die unser Leben und unseren Glauben tragen können. Ich lese hier aus dem ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, aus dem 15. Kapitel die ersten 11 Verse. Und dort schreibt Paulus: Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ich finde, das ist ein kräftiger Text, ziemlich stark, aufwühlend, voller Selbstbewusstsein. Aber auf der anderen Seite auch ein wenig verstörend, finde ich ihn. Fast auch schon zum Widerspruch reizend. Gehen wir so die ersten Schritte durch einen alten Text. Paulus schreibt an die griechische Gemeinde zu Korinth. Er hat sie durch seine Verkündigung als eine christliche Gemeinde in einem multikulturellen Umfeld gegründet. Und da gab es eine Menge Herausforderungen innerhalb der eigenen Gemeinde. Wie gestalten wir unseren Umgang? Wie wollen wir leben? Unser Zusammenleben. Wie verhalten wir uns bei Problemen? Wie achten wir aufeinander? Das Thema Klickenbildung und Ausgrenzung spielte eine Rolle. Es gab das Thema Gleichberechtigung, Solidarität mit anderen und viele, viele andere Fragen. Eine davon war, wie sich eine Gemeinde mit einem christlichen Profil in der Gesellschaft eigentlich zurechtfindet und noch vorbildhaft leben soll. Wer bin ich? Also eine Menge Konfliktpotenzial, genügend Stoff für manche Auseinandersetzungen und jeder war jetzt aufgerufen, seine Rolle zu finden. Wer bin ich? Und wenn ich diese Gemeinde als Mikrokosmos nehme, in dem sich beispielhaft das zuträgt, was wir aus unserem Leben, aus unserem eigenen Leben kennen, dann sind die Themen ja nicht so weit weg. Kann ich so bleiben, wie ich bin? Wie soll ich leben? Wie trage ich durch mein Verhalten zu einem guten Leben bei? Wer bin ich? Ich gebe zu, wenn ich so etwas lese und übertrage, dann bekomme ich auch immer so ein Stück ungute Gefühle und sehe nur noch einen Riesenberg an Herausforderungen und Verantwortlichkeiten, die es abzuarbeiten gilt. Hier ist es ganz anders. Paulus geht einen anderen Weg. Er bringt jetzt das Evangelium ins Spiel, in einem praktischen und lebensnahen Kontext. Evangelium, das ist hier nicht das Vertrösten auf den Himmel, auf Wolke 7 oder verbinden wir auch nicht mit sonstigen Klischeevorstellungen, sondern Evangelium hat mit unserem praktischen Leben hier zu tun. Und das schärft Paulus den Briefempfängern ein. Und das hat eine ganz, ganz andere Perspektive. Er sagt, haltet das Evangelium fest, durch das ihr feststeht. Das sind die ersten beiden Verse. Und dieses Evangelium beschreibt Paulus jetzt. Er sagt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, also wie vorhergesagt, und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift, also auch wie vorhergesagt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als erstes, es geht hier nicht um einen nachrangigen Punkt oder um eine Sache, die zur Spekulation freigegeben ist. Absolut nicht. Hier beim Evangelium geht es um das Zentrum meiner Identität oder in einem anderen paulinischen Bild ausgedrückt. Es geht um das Fundament, um den Grund, auf dem Sie persönlich stehen, auch auf dem die Kirche gebaut ist. Das persönliche Leben, Ihr persönliches Leben gebaut ist. Als erstes. Viele Ausleger gehen davon aus, dass wir hier ein erstes fest fixiertes urchristliches Bekenntnis überliefert bekommen haben. Brauche ich so ein Fundament? Brauche ich das Evangelium? Wie ich schon sagte, ich persönlich lebe mit Gott in einer Beziehung, in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Ich betone das nochmal, ich lebe mit Gott in einer persönlichen Beziehung. Das heißt, es gibt eine andere Dimension, die so reich und sicher machen kann. Gott wird in Jesus Mensch. Der hat hier auf dieser Erde gelebt. Er solidarisiert sich mit uns. Er wird jeden Menschen zum Freund. Jedem, der jetzt zusieht und zuhört. Er ist an ihn interessiert. Dieser Gott stirbt. Aber damit legt er den Grundstein für die Überwindung des Bösen, der Sünde, das heißt der vielen Konflikte und Probleme und Kontroversen, die wir heute haben. Und er wird begraben und er ist auferstanden, auferweckt. Das heißt, das neue Leben hat so eine unwiderstehliche Kraft. Der Tod kann ihn nicht halten. Der Tod hat nicht die Kraft über dieses neue Leben. Was hat das mit unserer Frage, wer bin ich und wie will ich sein, zu tun? Das Evangelium, das uns hier in der reinsten Form ganz komprimiert, aber hochwirksam vorgestellt wird, ist das Potenzial, ist die Kraft, die Menschen verändern kann. Das müssen wir uns bewusst machen. Dieses Bekenntnis damals, was Paulus gerade gesagt hat, hat die damalige Mission getragen und war wesentlich identitätsstiftend. Dieses Evangelium hat unsere Kultur geformt, unsere gesamte Kultur hier, weil dieser Glaube damals so unwiderstehlich war und weil Gott durch die Menschen gewirkt und ihnen so viel Kraft gegeben hat. Und heute? Das ist ja gerade so der globale, der gesamtgesellschaftliche und große Blick auf das Thema. Da würde ich erstmal sagen, schnaufen wir doch mal durch. Machen eine kleine Pause. Aber um der Sache noch mehr Gewicht zu verleihen, bricht Paulus das auf die ganz persönliche Ebene jetzt hinunter, dieses Evangelium, indem er jetzt von sich redet. Er redet von sich, nachdem er Augen und Ohrenzeugen für das Wirken Jesu benennt. Die Apostel nennt er mit Namen und wie viel das waren. Und dann sagt er, und da wird es interessant, zuletzt, nachdem zuerst kommt jetzt zuletzt. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. An letzter Stelle stehe ich, Paulus, die Missgeburt steht wörtlich da, die Fehlgeburt. die unzeitige Geburt. Wir würden heute sagen, ich bin der letzte Dreck, sagt Paulus. Er greift hier einen gängigen Schimpfnamen auf, mit dem er sich häufig konfrontiert sah und den er in einem besonderen Verständnis auch auf sich anwenden konnte. Ich werde gleich etwas mehr dazu sagen. Aber ich stelle mir das praktisch vor. Oder stellen Sie sich das auch praktisch vor. Da sitzt jemand in der Seelsorge vor mir oder in einem persönlichen Gespräch Ihnen gegenüber, der mit diesem Etikett versehen ist. Mit diesem Etikett, ich bin der Allerletzte. Entweder von anderen aufgedrückt bekommen oder sich selbst aufgedrückt, dieses Etikett. Wie begegnet man einer solchen Person? Was sagt man? Und welche Fragen stellt man? Welchen Trost gibt man? Wie richtet man wieder auf? Unser flotter Werbeslogan von eben, ich will so bleiben, wie ich bin, macht dir nichts draus. Wer so über sich selber denkt, und es gibt viele Außenseiter, Enttäuschte und Resignierte, oder diesen Spott von anderen über sich ergehen lassen müssen, wer so denkt, der ist ganz unten angekommen. Der leidet und die Seele und der Körper reiben sich wund daran. Da ist auch so vieles in unserem Leben, was sich um die Frage des Selbstwertes dreht und meines Selbstbildes. Ganze Industrien leben davon, dass sie uns reicher, schöner, schlanker, intelligenter und begehrenswerter machen wollen. Und das heißt, was mache ich nicht alles, um gut dazustehen? Unter welchem Druck stehe ich, um bestimmte Wege zu gehen oder Erwartungen zu erfüllen, die von außen an mich herangetragen werden? Wer bin ich? Wo gehöre ich hin und wo bekomme ich meinen Wert? Das sind Fragen, die uns immer und ständig begleiten und diese haben eine existenzielle Bedeutung. Das Blöde ist ja, dass manches von dem sogar seine Berechtigung haben kann. Und immer so bleiben, wie ich bin, tatsächlich nicht gut ankommt. Ich muss es bekennen. Zu mir sind schon einige Leute gekommen, haben mir so tief in die Augen geguckt und gesagt, Johannes, so läuft das nicht. So kannst du nicht mit Leuten umgehen. Es geht nicht. Oder wenn ich mich selbst dabei ertappe, mies gelaunt rumlaufe und ich mir dann selber sagen muss, Johannes, sei kein Brechmittel. Oder ich selber realisiere auch für mich, dass zum Beispiel zwei große globale Krisen mich persönlich in meinem Verhalten für die Gesellschaft auch herausfordern, ganz neu. So in der Fragestellung, ja, was will ich denn tun für die Umwelt in der nächsten Zeit oder jetzt schon? Oder im Angesicht einer Pandemie, wie will ich mich sozialer engagieren? Welche Dinge gehen Ihnen durch den Kopf? Ähnliches oder etwas ganz Privates, worüber Sie noch nie mit niemandem gesprochen haben? Weil Sie keinen Weg wissen, was sich vielleicht ändern könnte. Ich ermutige Sie, dass Sie das zu einem Thema machen. Entweder nur mit Gott oder einer vertrauten Person. Und da wird sich auch etwas bewegen. Gott lässt niemanden im Stich, auch Sie nicht. Das sehen wir an Paulus. Paulus leidet echt und er bezieht dieses Schimpfwort der Missgeburt, ich bin der letzte Dreck, auf seine vorchristliche Vergangenheit, als er die noch junge Gemeinde blutrünstig verfolgt hatte. Und so konnte das nicht weitergehen. Gott hatte etwas ganz anderes mit ihm im Sinn. Und jetzt türmt sich hier ein großes Aber auf, in Großbuchstaben. Aber, jetzt rückt Paulus wieder Gott in den Mittelpunkt. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Kannst du das, können Sie das für sich persönlich so nachsprechen? Wenn nicht, würden Sie das gerne tun. Paulus lässt hier keinen Millimeter Spielraum für irgendwelche Experimente, wo er dieses Evangelium auf sich bezieht. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Im Mittelpunkt seines Wirkens steht die Botschaft des Zuerst. Zuerst das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums. Paulus hätte hier alles Mögliche vorweisen können. Er besaß einen Meisterbrief in einem vorbildlichen Handwerk. Er war Zeltmacher, hoch angesehen. Er promovierte in Theologie bei einem der bekanntesten Gelehrten seiner Zeit, Gamaliel. Er war umfassend gebildet in Philosophie, diskutierte in Athen mit intellektuellen und zeitgenössischen Philosophen. Er begegnete ihnen auf Augenhöhe. Und als Paulus sich, wird auch überliefert, vor König Agrippa und dem Statthalter Festus öffentlich für sein Wirken, also für seine Verkündigung und Gemeindegründung verteidigen und rechtfertigen musste, tat er das so überzeugend und so geschickt, dass Festus dann sagte, Paulus, du bist von Sinnen, das große Wissen macht dich wahnsinnig. Paulus, du bist übergeschnappt. Das wahnsinnige Genie. Aber von all dem will Paulus nichts wissen. Nicht davon spricht er hier, sondern er spricht von der Gnade Gottes. Sie ist ihm tausendmal mehr wert. Und ich frage mich, kann sie auch genau das in unserem Leben sein? So viel wert. Paulus sagt, ich bin nicht die Summe meiner Fähigkeiten. Ich bin für Gott wertvoll, weil ich zuallererst ein Mensch bin, den Gott gewollt hat. Und wenn ich mich verändern soll oder muss, dann vertraue ich mich dem Evangelium an, dem zuerst. Zuerst ja zu Jesus. Dann lebe ich unter seiner Gnade und nicht durch die Bedingungen, die mir der Zeitgeist aufdrückt oder wo ich mich selber schlimmstenfalls auch durch andere unter Druck gesetzt fühle, um irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden. Wie gesagt, das können sogar meine eigenen sein. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Das soll nicht zum frommen Schlendrian führen. Nicht, was ich nicht kann, brauche ich auch nicht zu lernen. Sondern Gottes Gnade führt zu einer gelassenen Souveränität. Es ist die Ahnung, dass ich als Mensch in meiner Freiheit, meiner Selbstverwirklichung und dem Bemühen um das Gemeinwohl nicht die letzte, die ultimative Instanz bin und auch nicht sein kann. Keiner von uns muss die untragbare Last einer allumfassenden Verantwortung tragen. Weder für uns selbst noch für das große Ganze. Gnade gilt ja gerade in der Unvollkommenheit. Ich empfinde das als entlastend und befreiend, was Jesus durch sein Leben für Sie und für mich getan hat. Die Kraft der Auferstehung, sie reicht aus, um unser Leben zu verändern. Und diese Kraft hält er umsonst für jeden bereit, der Ja zu Jesus sagt. Umsonst bedeutet Gnade. Und ich darf die Arme, das Herz, die Seele und den Verstand weit, weit aufmachen, um sie fließen zu lassen und Veränderung durch Gott zuzulassen, diese Veränderung zuzulassen, die wird passieren. Das Wort Gnade steht ja dann für eine Grunderfahrung menschlichen Lebens. Das, wovon wir eigentlich leben, können wir weder kaufen, herstellen, noch verdienen, nicht die Liebe, auch nicht Freundschaft, nicht die Anerkennung, noch die Vergebung anderer Menschen und auch nicht meinen inneren Frieden. Die elementare Erfahrung, dass uns das Wesentliche im Leben geschenkt wird, ist genau das, was Paulus mit Gnade umschreibt. Erfahrungen der Abhängigkeit oder Fremdbestimmung macht jeder Mensch, egal aus welcher Tradition er kommt. Aber das Wirken Gottes verändert nicht ihre Individualität. Aber es wirkt eine kreative Kraft durch das Evangelium, die ihr Leben noch einmal zu einer ganz anderen, reichen, kreativen Entfaltung bringen kann. Paulus hat bis zu seinem Tod gearbeitet. Ein erfülltes, ein dankbares Leben. Und er kann nicht 1% Anteil sich selbst zuschreiben. Nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Dass er von einem intriganten und besessenen Christenverfolger, von einem Mörder zu einer motivierenden und lebensbejahenden Persönlichkeit wurde, liegt an der Gnade Gottes. Sie wollen so bleiben, wie Sie sind? Ich sage mal ganz frontal, vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Mit der Gnade Jesu wartet ein neues Abenteuer in Ihrem Leben. Mit dem Risiko der positiven Veränderung, der Bereicherung und der Entfaltung der neuen Möglichkeiten. Der Preis? Ja zu Jesus. Ja zum Evangelium. Ja zur Gnade. Und Gott ist mit Ihnen. Amen.